Hallo, nicht wundern. Der Anfang dieser Folge ist nicht im Auto, das Ende auch nicht. Eigentlich sollte das nämlich nur ein kleiner Nachtrag werden zu einer anderen Folge. Und dann ist es komplett ausgeartet und ich bin komplett mit mir selber ins Philosophieren geraten. Also nicht wundern. Los geht die wilde Fahrt. Und es kommt doch noch ein kleiner Nachtrag. Wer hätte das gedacht? Wir waren nämlich jetzt gerade in so einem Babyladen. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, wegen Werbung und so weiter und so fort, wo man halt so alles kaufen kann, alles Mögliche, Kinderwagen und so weiter und so fort. Und das war irgendwie total irre. Also es war auf der einen Seite total irre, da mit meiner kleinen Tochter durchzuspazieren, weil da bin ich halt sowohl im Kinderwunsch hingegangen, weil ich dachte, es bringt mir irgendwie Glück. Und natürlich war ich auch da, als ich dann schwanger war. Also ich bin da irgendwie so zwei Versionen von mir selbst begegnet und musste dann halt einfach so doll auch nochmal an alle denken, die gerade mittendrin stecken im Kinderwunsch. Und irgendwie ist mir so eingefallen, was ich alles so gemacht habe. Ich hatte das ja vorhin auch schon gesagt, so dieses Sachen gekauft, um das irgendwie so zu visualisieren und zu manifestieren und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das irgendwann so Richtung Aberglaube sogar gegangen ist. Bei jedem Storch habe ich, habe ich immer gedacht, jetzt aber. Also wirklich, da habe ich schon sehr mich an allem so festgehalten, was mir irgendwie vielleicht Glück bringen könnte. Und da so durch die Reihen zu gehen, das war irgendwie, da war natürlich Dankbarkeit und Freude und Stolz und gleichzeitig auch ein bisschen Wehmut und Traurigkeit auch oder Emotionalität. Ich weiß gar nicht genau, was es eigentlich so genau war. Es müsste ich vielleicht nochmal mehr für mich auseinanderdröseln, was das so für Gefühle waren. Aber es war irgendwie schon echt krass, weil da so unterschiedliche Sachen aufeinander geprallt sind. Und das ist jetzt vielleicht dann für Frauen, die gerade im Kinderwunsch stecken und denken, sag mal, wovon redest du eigentlich, du blöde Kuh? Du hast alles, was ich mir gerade wünsche. Also, ne, da gibt es keine anderen Gefühle außer Freude und Dankbarkeit. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Und gleichzeitig ist das aber irgendwie dann das Leben doch anders, sage ich jetzt einfach mal. Ihr merkt schon, ich stammel so rum. Ich habe das überhaupt noch gar nicht durchdacht, was ich jetzt hier so gerade... Ja, da war ein Blaulichtmännchen, genau. Das war laut, ja. Brauchst du nicht, mein Schatz. Brauchst du keine Angst zu haben. Und weil ich bin da halt durchgelaufen, als ich den Kinderwunsch hatte, so stark. Und hab so gedacht, ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich hier hingehören. Als hätte ich einen Grund, hier lang zu laufen. Also so bekloppt, als bräuchte man einen Grund. Aber vielleicht wisst ihr, wie ich das meine. Als wäre ich schwanger oder hätte schon ein Kind und ich würde hier durchbummeln und würde zum Club dazugehören. So doof klingt das und genau so hat sich das immer angefühlt. Ich habe immer gedacht, da ist ein Club, zu dem möchte ich unbedingt gehören. Und zu dem gehöre ich einfach nicht. Ich bin noch keine Mama und ich weiß nicht, ob ich jemals eine sein werde und gehöre ich jemals zu diesem Club. Und das gleichzeitig gehörte ich plötzlich zu einem Club, zu dem ich nie dazugehören wollte, nämlich zu denen, die sich sehnlichst ein Kind wünschen und es klappt irgendwie nicht. Ja, und dann bin ich da wirklich durchgelaufen durch diese Läden. Ich habe das öfter mal gemacht. Manchmal habe ich was mitgenommen, manchmal habe ich mich aber auch gar nicht getraut, weil ich immer dachte, mich erwischt gleich jemand, dass ich hier eigentlich gar nicht hingehöre, dass ich eigentlich gar nicht berechtigt bin, in Anführungsstrichen, mir hier irgendwas zu kaufen. Und das ist so schade eigentlich, dass ich das gemacht habe, deswegen erzähle ich das, glaube ich, auch jetzt gerade, weil ich so gedacht habe, wenn euch das gut tut, ne, es gibt ja auch Frauen, denen gibt das einen Stich ins Herz, denen bereitet das Schmerzen, wenn sie so Kinderklamotten sehen und so, dann ist das natürlich nichts für euch. Aber mir hat das eigentlich das Herz total weit gemacht und weich und warm. Und ich habe so richtig gemerkt, wenn ich so tue, als ob, und ich laufe hier durch und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich eine Mama oder als wäre ich gerade schwanger und ich kaufe schon mal was für mein Kind. Boah, das hat mich so glücklich gemacht und das hat mir so viel Gutes in meine Zellen gespült. Ich habe das so richtig gemerkt, irgendwie, wie das so ankommt überall im Körper. Und ich einfach wirklich total... Ja, mir hat das eigentlich wirklich richtig gut getan. Deswegen finde ich das im Nachhinein so schade, dass ich mir das auf eine Art verboten habe und immer gedacht habe, ich darf das nicht, weil das ist ja gelogen und gemogelt oder so. Ne? Weil wieso? Man tut da niemandem was Schlechtes. Ne? Hat niemand einen Schaden dran, wenn man da durchläuft und sich ein gutes Gefühl abholt und es einfach mal erlebt. Und irgendwann gegen Ende der Kinderwunschzeit habe ich das dann halt auch wirklich eben gemacht, weil ich eben dachte, und das habe ich, glaube ich, vorhin ja auch schon so ein bisschen so erzählt, weil ich dachte, vielleicht, was ist denn, wenn ich nie schwanger werde oder nie so weit schwanger werde, dass ich wirklich jetzt einkaufen gehe und wirklich dieses Gefühl habe, ne, ich gehe hier als sehr, sehr bald werdende Mama durch oder als Mama gehe ich hier durch. Wenn ich das nie haben werde, dann hole ich mir das wenigstens jetzt einmal. In der Phase, wo es auf jeden Fall potenziell noch möglich ist und wo ich auf jeden Fall noch im Wunsch drin bin und die Hoffnung noch habe, dass es was wird. So, ne, weil das nur am Rande erwähnt, es gibt Frauen, die kommen sehr, sehr früh in die Wechseljahre. Erschreckend früh. Und die denken dann, ja, hättest du das mal eher gemacht oder irgendwie so, ne? Und deswegen habe ich gedacht, im Moment habe ich noch die Chance auf Hoffnung. Es gibt da noch Hoffnung, also mache ich das. Also gehe ich jetzt hier durch und tue so, als ob. Weil mir das so gut getan hat. Ja, und weiß ich, ne, dann ein Stillkissen zu kaufen und so. Und mich schon mal so zu freuen, dass ich die brauchen werde, ja. Oder das halt auch in der Schwangerschaft. Und das ist das, wo so ein bisschen Wehmut hochgekommen ist. Ich war unglaublich gerne schwanger und ich habe das sehr geliebt und habe das sehr zelebriert. Und mir Stillkissen zu kaufen und so weiter, das war für mich einfach, hat mich so glücklich gemacht. Und diese Fantasie dann, wie wird das sein? Ne? Und ich habe überhaupt nicht alles rosa-rot gedacht, gar nicht. Ich hatte ja relativ spät überhaupt erst einen Kinderwunsch. Das ging ja ziemlich spät erst los, dass ich da so einen Kinderwunsch hatte. Also ich habe mir das vorher nie zugetraut. Dann brauchte ich erstmal den richtigen Mann. Dann kam meine Krebserkrankung dazu und so weiter und so fort. Ja, und dann irgendwann ging es halt los und dann ging es halt eben erstmal ja, mit Problemen los sozusagen. Also ne, dass es eben nicht geklappt hat, wie ihr ja wisst. Also ich habe nie da so gedacht, oh ja, das wird dann alles so schön und alles so easy und alles so rosarot, das gar nicht. Ich hatte da großen Respekt vor immer, weil ich das einfach, es ist eine der, wenn nicht die größte Verantwortung, die man im Leben überhaupt übernehmen kann. Und vor der habe ich mich ein bisschen gescheut, weil ich eben lange dachte, ich bin dafür nicht gut genug. Also habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal so kurz angerissen, weil ich immer dachte, ich bin nicht ordentlich genug, ich ernähre mich nicht gesund genug. Ich weiß nicht, ob ihr Big Bang Theory guckt, aber als Howard erfährt, dass er Vater wird, gerät er plötzlich in Panik und sagt dann zu seinen Kumpels, nein, ich esse doch noch nicht mal selber mein Gemüse. Und so ein bisschen so ist das bei mir. Ich könnte Schokolade frühstücken, ich esse zwischendurch mal was Herzhaftes, um zu neutralisieren, damit ich danach wieder Schokolade essen kann. Also wirklich, ich versuche das natürlich, und gerade im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft habe ich das versucht, anders zu machen, mich gesünder zu ernähren. Aber es ist schon nicht so richtig erwachsen, wie ich das mache, muss man mal ehrlich sagen. Und dieses Ernährungsthema und ja, ich bin nicht ordentlich genug, ich könnte besser so, ich kann überhaupt keine Buchhaltung und so Bürokrams. Ich bin in manchen Dingen, fühle ich mich einfach noch gar nicht so richtig erwachsen, weil das irgendwie, ja. Und dann denke ich immer, bin ich überhaupt verantwortungsvoll genug, um das machen zu können, um diese Aufgabe, diese große, große Aufgabe überhaupt machen zu können und die adäquat auszufüllen oder ja, gut genug. So, was ist denn überhaupt gut genug? Das ist ja auch ein Riesenfass, was man dann aufmachen könnte. Aber ja, das waren so Gedanken, die ich hatte und die ich auch immer noch habe. So, und natürlich habe ich mir aber trotzdem ab und zu mal rosane Momente ausgemalt, wo ich halt eben dachte, ja, genau, da gehe ich immer viel spazieren mit dem Kinderwagen und habe mir das ein bisschen natürlich schon auch vorgestellt, wie wird das sein. Und ich meine das 0,0 als Beschwerde, wirklich. Ich hoffe, das wird hier nicht falsch verstanden. Aber das speziell das erste Babyjahr war wirklich nicht ohne. So, und ich habe sicherlich sehr viel Zeit gebraucht, um da reinzuwachsen. Ich hatte dann auch parallel noch mit Trauer um meine Mutter zu tun, die sich aber gut getarnt hat, auch als Unsicherheit in Bezug auf meine Mama-Rolle. Wäre jetzt ein Riesenfass, wenn ich das jetzt auch noch aufmachen würde. Wenn es irgendwie jemanden interessiert oder so, kann ich das an anderer Stelle gerne nochmal tun. Also es geht nicht darum, dass ich es nicht erzählen will, sondern es wird jetzt zu weit wegkommen vom Weg. Ich weiß sowieso schon nicht mehr, ob das irgendeinen roten Faden hat, diese ganze Folge. Jedenfalls hat das gebraucht. Und es gibt eben Kinder, das sage ich jetzt einfach mal so eher so allgemein, weil ich gar nicht so viel über die kleine Maus hier neben mir sprechen möchte, die übrigens gerade wieder eingeschlafen ist. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht das 6. Mal, dass das überhaupt passiert ist. Sie ist 2. Das ist irre. Genau, also es gibt halt eben Kinder, die schlafen überall. Die kommen einfach mit, die laufen so mit. Die sind einfach so, ja, die sind halt so mit sich und dann reicht denen das so, ne? Und dann gibt es einfach Kinder, die brauchen ein bisschen mehr. Die brauchen viel mehr Koregulation, die brauchen viel mehr Nähe, viel mehr Unterstützung bei Dingen. Und das meine ich gar nicht wertend im Sinne von eins ist besser, eins ist schlechter. Es sind nur, wenn man Mama oder Papa wird, dachte ich immer, wie ich vorhin gesagt habe, dann bin ich ja in dem Club der Mamas und der Papas. So, dann bin ich da in dem Club und dann wissen wir genau, wie der Hase läuft. Und wir wissen genau, was alle anderen auch so durchmachen und so. Und das stimmt vielleicht zu einem gewissen Teil, aber auch gleichzeitig stimmt das überhaupt ganz und gar nicht. Weil es einfach eben diese Situationen gibt, wo Menschen, ich spreche jetzt einfach mal von Müttern, Väter dürfen sich da aber gerne mit eingeschlossen fühlen, wo Mütter einfach mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben, das Kind mümmelt irgendwas oder guckt sich irgendwas an oder was auch immer und schläft vielleicht eine Runde ein, dann gehen die ins Café, dann unterhalten die sich und ja, ne, das läuft so, also gefühlt aus meiner Sicht, da gibt es jetzt vielleicht auch einen großen Aufschrei bei anderen, bei Müttern, die sagen, nee, das hast du ja, siehst aber falsch, so. Ist jetzt wirklich eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung oder Vorstellung oder was, Fantasie, was auch immer. Jedenfalls, ich habe das halt auch zum Beispiel in Krabbelkursen, also diesen, wie heißen die denn? Krabbelgruppen, so heißt das nicht, Kursen. In Krabbelgruppen habe ich das zum Beispiel auch gemerkt. Da gibt es halt einfach Babys, die liegen da. Und dann liegen die halt einfach da. Und die sagen, die beschweren sich gar nicht. Das finden die völlig in Ordnung, dann da einfach so rumzuliegen. Die waren vorher vielleicht noch nie in dem Raum. Das ist aber für die völlig in Ordnung. Und dann geht die Mama mal kurz auf Toilette und das ist für die völlig in Ordnung. Und das gibt es einfach. Und dann gibt es aber Kinder, die gehen auf gar keinen Fall von Mamas Arm runter oder Papas. Und die weinen selbst auf Mamas oder Papas Arm, weil der Raum neu ist. Die Gerüche sind neu. Die Geräusche sind neu. Ne? Das ist alles, die haben eine andere Überreizung, einen anderen oder gar keinen Filter. So, und damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das eine gut ist oder das andere schlecht ist. So, das meine ich komplett wertfrei. Ich will nur sagen, das gibt es. Und häufig wird den Eltern, vor allem den Müttern, für gewisse Dinge die Schuld gegeben. Also das heißt, zum Beispiel, das Kind läuft sofort auf andere los oder ist immer nur weg von der Mutter. So, das nennt man, glaube ich, in Fachjargon explorieren. Ne, wenn so ein Kind die Welt entdeckt. Und das exploriert einfach ziemlich früh und ist sich total sicher, nehme ich jetzt einfach mal an, behaupte ich jetzt mal so. Und deswegen kann es einfach auch weg von Mama und Papa und erkundet die Welt. So. Und das, damit ist es total glücklich und zufrieden. So, und andere Kinder machen das nicht sofort. Die brauchen einfach viel mehr Nähe, die brauchen viel mehr Zeit, bevor die mal in die Welt frei rausgehen. Und auch dann sichern sie sich immer noch mal wieder ab und haben ihren sicheren Hafen. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mütter, wo zum Beispiel die Kinder so einfach schnell unterwegs sind und weg sind und so, dass die, keine Ahnung, hören, ach, also dass sie vielleicht manchmal sogar, manchmal sind sie vielleicht happy darüber, manchmal sind sie vielleicht auch traurig darüber, weil sie denken, braucht mein Kind mich eigentlich überhaupt? So. Und was weiß ich, was die vielleicht für Sprüche zu hören bekommen. Und dann gibt es halt die Mütter, wo das Kind eben nicht weggeht und auch bei niemand anderem auf den Arm will. So. Auch selbst wenn die Mutter oder der Vater das sofort machen würden. Aber dann möchte das Kind das einfach nicht. So. Und da wird immer gesagt, ja klar, also komm, ich erzähle es, es ist bei uns einfach so gewesen. Und dann war immer ich diejenige, die das verhindert, sozusagen. Ne? Also dann hieß es, ja klar, bei deinem langen Kinderwunsch, du kannst nicht loslassen. Und so. Und ich habe mich da immer sehr missverstanden gefühlt. weil das habe ich so nie wahrgenommen. Und ich habe mich da wirklich sehr durchleuchtet auch und habe das wirklich sehr reflektiert. Das mache ich eigentlich mit allem. Egal, was man mir vorwirft, unterstellt oder was sonst was, ich lasse das einmal durchlaufen und überprüfe das, ob das stimmt. Und wenn das stimmt, wie viel daran stimmt und warum das so sein könnte. Also kann sein, dass ich zwar dann auch mal manchmal bockig werde oder rumschnauze oder was auch immer, aber ich nehme mir erstmal immer jede Kritik zu Herzen. So, weil es gibt halt blinde Flecken, ne, bei einem selbst, wo man gar nicht weiß, bin ich so. Das wissen nur die anderen. Da gibt es so ein total spannendes, das heißt Johari-Fenster. Und das sind so quasi wie so eine Fensterscheibe, die so in vier Teile geteilt ist. Ne? Und in einem Fenster ist so, wie du bist, das wissen alle, das weißt du, das ist allen völlig klar. Dann gibt es auch das in einem zweiten Feld, gibt es was, das weißt nur du von dir, das wissen die anderen aber nicht. Im dritten Feld gibt es was, das ist den anderen ziemlich bewusst, aber dir irgendwie gar nicht so. Und in dem vierten Feld sind die blinden Flecken, da sind Sachen, das weiß irgendwie keiner so richtig. Das wissen weder andere von dir, noch weißt du das von dir, weil es ja aus irgendwelchen Gründen noch nicht an der Oberfläche ist oder noch nicht bearbeitet wurde oder was auch immer. Und deswegen lasse ich eigentlich immer alles so an Kritik erstmal durchlaufen, weil es könnte ja ein blinder Fleck sein, der dann demnächst nicht mehr blind ist, weil ich ihn aufgedeckt habe. Sowas braucht, also ich finde das als Mensch sowieso total spannend und als Therapeutin braucht man das ganz dringend, ist das total wichtig, weil wenn ich blinde Flecken habe und plötzlich kommt eine Klientin, ein Klient zu mir und bringt ein Thema mit und das triggert mich auf einmal total. Und zwar so, dass ich nicht als Therapeutin merke, alles klar, er ist mein Trigger-Thema, habe ich gemerkt, lege ich zur Seite, gucke ich mir später an, jetzt bin ich aber voll und ganz bei meiner Klientin und lasse meine eigenen Gefühle jetzt mal außen vor. Ne? So muss man das ja machen oder wäre es gut. Und wenn das aber was ist, was mir nicht bewusst ist und mich aber anspringt, dann kann ich ja nicht gut begleiten in der Therapie, weil dann spielt da plötzlich mein eigener Krams mit rein. Und das ist nicht gesund oder fair den Klienten gegenüber. Ne? Ja, deswegen finde ich das immer total wichtig und gut. Aber es ist natürlich anstrengend, sich immer jede Kritik zu Herzen zu nehmen. Und selbst wenn ich hinterher sagen kann, nee, habe ich mir angeguckt, stimmt aber nicht. Oder ja, stimmt ein Teil, den nehme ich auch zu mir, aber das finde ich auch in Ordnung so. Aus den und den Gründen oder was auch immer. Oder, nee, stimmt, haben sie recht, das müsste ich mal ändern. Ne, das kann ja alles sein. Aber ist halt anstrengend. So. Und ja, das finde ich eben auch immer anstrengend. Und das Autofahren war gar nicht möglich im ersten halben bis dreiviertel Jahr. Und Kinderwagen auch nicht so. Und ja, natürlich habe ich gehört, entspannte Eltern, entspanntes Kind. Da bist du wohl nicht entspannt genug und so. Dieser Satz, ne? Also das ist jetzt halt quasi die Fortsetzung von entspannt euch doch mal, sonst klappt das hier eh nicht mit dem Kinderwunsch. Es geht nahtlos weiter mit entspannt euch doch mal, sonst ist euer Kind auch nicht entspannt. Und da ist natürlich was dran. Das will ich ja überhaupt gar nicht komplett leugnen oder von mir weisen. Natürlich, wenn ich stinkewütend bin oder total ungeduldig oder was weiß ich was, ängstlich oder so, wird sich das höchstwahrscheinlich auch auf mein Kind übertragen. So, ne? Das kann schon sehr, sehr gut sein und ist sicherlich auch in vielen Fällen so. Es gibt aber das Ding auch umgekehrt. Ne? Also ich sag mal so, wenn du voller Vorfreude und entspannt, vielleicht mit ein bisschen Aufregung, aber halt echt Bock ins Auto steigst, weil jetzt mal vom Umweltfaktor abgesehen, ist das natürlich jetzt nicht brillant, aber ich fahre halt gerne Auto. So. Und deswegen war das für mich gar keine Frage, dass Autofahren gut geht. So. Und jetzt gerade denke ich, ja, Jackpot geht ja auch gut. So, es schläft sogar. Aber deswegen komme ich hier so derart ins Philosophieren. Keine Ahnung, ob das nochmal lieber eine extra Folge wird. Deswegen war das für mich sehr, 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 sehr überraschend, dass das am Anfang nicht ging. So, und natürlich habe ich da mir die ganze Zeit anhören dürfen, na, okay, bist du vielleicht ein bisschen verkrampft drangegangen an die ganze Geschichte, ne? Ich glaube ja immer, entspannte Eltern, entspanntes Kind. Das überträgt sich. Also wenn du jetzt gerne Auto gefahren wärst, dann wäre sie sicherlich auch ohne weiteres mit Auto gefahren. Ich finde das so nervig. Ich finde das so nervig und ich finde das auch so nicht zu Ende gedacht. Und ich finde das vor allem, wie soll ich das sagen? Ich finde, da wird ja quasi diesem kleinen Menschenkind komplett, mir fehlt das Wort. Es wird ja quasi, dem wird ja quasi alles abgesprochen, was es eventuell an eigenem Charakter und Wesen schon so mitbringt. Es ist eher utopisch zu denken, dass da ein ein weißes Blatt kommt auf die Welt. Dass da einfach da kommt ein Kind auf die Welt, das hat überhaupt noch nichts mitgebracht, keine eigenen Wesenszüge, keine eigenen Charaktereigenschaften, keinen eigenen Willen, keine eigene Meinung. Und dann klöppeln die Eltern da so steinmetzmäßig irgendwie halt was rein und das wird dann das Kind. Es ist halt Bullshit. Also das Kind hat ja schon eine Menge erlebt. Ne? Wir können natürlich über Seelenebenen und so weiter sprechen, aber so spirituell müssen wir gar nicht werden. Das Kind hat aber schon eine Schwangerschaft erlebt. Und da hat es sicherlich einiges erlebt. So, da kann man natürlich auch da wieder sagen, ja, wahrscheinlich warst du gar nicht entspannt genug in der Schwangerschaft oder was auch immer, ich weiß es nicht. Die Mutti ist immer schuld, ne? Machen wir uns nichts vor. Das finde ich einfach sehr anstrengend, weil es gibt eben auch Situationen und da müssen wir noch nicht mal unbedingt von High-Need-Kindern sprechen oder von High-Need-Babys oder von Schreibabys oder von Autismus-Spektrum, ne? Wenn wir im Autismus-Spektrum unterwegs sind, das wird ja sowieso erst später diagnostiziert, meistens ja sowieso erst, nachdem die Kinder 3 sind. Und dann versteht man im Rückblick, was los war. Ja, aber was ist denn, wenn man ein Kind hat, was zum Beispiel keinen ausgeprägten Reizfilter hat? Dann sind gewisse Reize einfach zu viel. So, und ich brauche doch nicht erst eine Diagnose dafür, um mich dementsprechend meinem Kind zu verhalten, sondern ich gucke mir doch an, was gibt mir mein Kind für Signale? Und danach entscheide ich und danach handle ich. Also dieses entspannte Eltern, entspanntes Kind, da darf man als Denkmodell, falls jemand gerade zuhört und da immer überzeugt von war, da dürft ihr gerne kurz drüber nachdenken, ob es das vielleicht auch hier und da andersrum gibt. Ne? Also Nora Imlau hat da auch wieder mal einen brillanten Satz gesagt. Ich kriege den jetzt leider nicht mehr ganz hin. Aber die hat sowas gesagt wie, das Kind ist nicht so, weil die Eltern sich so verhalten haben oder es so erzogen haben, sondern die Eltern verhalten sich so, weil das Kind so ist, weil das Kind dieses Verhalten braucht. Wie gesagt, Nora Imlau hat es wunderschön irgendwo auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, vielleicht finde ich das noch und kann es dann in die Shownotes packen oder irgendwie auf Instagram posten oder so. Ja, und das einfach drüber nachzudenken, weil ich habe da letztens auch noch drüber nachgedacht, nachts, weil ich so dachte, ich finde das so unfair zu sagen, da kommt ein Kind auf die Welt und dann kriegt es meine Erwartungen übergestülpt. Gerald Hüther, großartig, was der von sich gibt. Falls ihr noch nie was von dem gehört oder gesehen habt, bitte googelt das. Der Mann ist so großartig. Was der erzählt, ist einfach toll. Und er sagt immer irgendwie, wir dürfen unsere Kinder nicht zu unseren Objekten des... Ich krieg's nicht hin, schade. Wäre jetzt natürlich lässig gewesen, wenn ich es einfach mal so rausgehauen hätte. Auf jeden Fall schlauer, sehr schlauer Mensch. Mit einer wunderbaren Haltung, finde ich. Gerade was Kindererziehung und auch Schule und so weiter angeht. Also wundervoll. Und finde ich mich einfach sehr wieder. Und da denke ich immer so, ich möchte doch, also natürlich kann man das so machen. Natürlich kann man sagen, ja, muss mein Kind jetzt halt einfach durch. So, das ist mein Leben und das hat sich anzupassen und das wird jetzt von mir geformt. Bumm, ist fertig, aus. Natürlich kann man das machen. Das muss man ja auch hier und da und an allen möglichen Stellen. So, man hat ja einen Alltag irgendwann mal, selbst wenn man irgendwie, ja, ich wäre ja so gerne die ersten 3 Jahre komplett zu Hause gewesen. Mal gucken, ob das irgendwie gelingt. So, passt mal auf, Freunde. Ihr abonniert mich jetzt, ihr bewertet mich jetzt, ihr schaltet Werbung bei mir. Dann kann ich nämlich schön das hier als Arbeit nehmen und Geld verdienen und kann bei meiner Tochter bleiben. Das ist nämlich mein eigentlicher Plan. Also, her mit der Kohle, Leute, her damit. Weil ich da einfach so von überzeugt bin, jeder hat da sein anderes Modell und das ist, jede Familie ist anders und für jede Familie passt was anderes. Und mein großer Wunsch, mein Herzensgeschenk, was ich meiner Tochter gerne geben möchte, ist da zu sein, solange sie mich braucht. Und im Idealfall fände ich das eben schön, wenn sie entscheiden kann, so, jetzt bin ich aber bereit, jetzt muss ich auch mal raus in die Welt. Und wenn sie nicht so geschubst wird, wisst ihr, ich bin nicht so ein Schubser. Das bin ich bei keinem Menschen und doch erst recht nicht bei meiner kleinen Tochter. So, die kann, sie redet immer mehr, aber sie kann sich ja noch gar nicht so hundertprozentig ausdrücken, dass jeder Mensch sie versteht. Und ich finde, das ist für mich schon schön, wenn so ein Kind das erstmal richtig kann. Dass es mir hinterher, wenn ich es dann aus dem Kindergarten abhole, auch genau sagen kann, war irgendwas doof, was war schön, so, fühlst du dich da wohl, ne? Dass ich das irgendwie formulieren kann. Das ist aber mein Ding, ne? Das kann jeder anders machen und das läuft ja auch einfach bei vielen total gut. Nur dieses, das Kind so stark formen, für mich ist das nicht so erstrebenswert, weil ich möchte gerne wissen und ich möchte sie wirklich kennenlernen. Ich möchte wirklich wissen, was für ein Wesen ist sie. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie ist sowieso viel weiser als ich. Und irgendwie, ja, manche Leute sagen, das ist so eine alte Seele, ne? Tatsächlich haben da sogar auch schon zwei Freundinnen zu mir gesagt, dass sie das bei unserer Tochter schon mal so gedacht haben. Weil sie so einen Blick hat manchmal, dass man so denkt, sie weiß irgendwie, wie der Hase läuft. So, was, wie die Welt so ist. Naja, egal, wahrscheinlich sagen das alle Eltern über ihre Kinder. Damit will ich auch nicht sagen, also unsere Tochter ist ja was ganz Besonderes. Natürlich ist sie für uns das Besonderste auf der Welt. Das ist ja völlig klar. Aber ja, egal. So, ich bin nicht hier, um zu schwärmen, obwohl ich das natürlich könnte und würde. So, wo wollte ich hin? Schon wieder vergaloppiert. Herrje. Also das ist jetzt hier wirklich komplett ungeplant, was ich hier erzähle. Ob ich das jemals veröffentlichen werde, mache ich mich auch sehr angreifbar. Das Formen, genau. Also ich möchte das nicht so gerne, weil ich wissen möchte, wer ist sie. Und für mich ist es zum Beispiel so, das erste Jahr hundertprozentig, aber eigentlich auch noch das zweite Jahr, fand ich, ist wirklich nur bindungsorientiert, bindungs- und bedürfnisorientiert. Da findet in meiner Welt hat da eigentlich an Erziehung noch nichts stattgefunden. Natürlich setzt man Grenzen, man hat ja eigene Grenzen und natürlich haben wir Dinge verboten, die einfach gefährlich sind oder so. Aber das ist halt auch so was Tolles, was ich bei Nora Imlau so großartig finde, dass sie halt auch so einen dazu anregt, zu überlegen, was muss denn eigentlich wirklich sein und wie viele Neins müssen denn sein, weil Nein, ein Nein ist ja jedes Mal eine Wand, vor die so ein Kind rennt. Und die verstehen das ja oft gar nicht. Und die können das ja auch gar nicht, man kann denen das ja auch gar nicht erklären jetzt, warum gewisse Dinge nicht gehen, weil sie einfach gefährlich sind. Meine Therapeutin übrigens an der Stelle hat mal einen so wunderschönen Satz gesagt, und zwar: Nein, weil ich dich liebe. Also das ist eben nicht ein Nein, Motz, Mecker rum und so. Und ich bin hier die Große und habe die Macht und so. Sondern einfach Nein. Nicht, weil ich dich ärgern will, sondern weil ich dich liebe. Das ist hier zu gefährlich. Das fand ich irgendwie total schön. Oh Gott, ich könnte da stundenlang drüber reden, Leute. Ich weiß nicht, hoffentlich lässt sie mich noch eine Weile. Ansonsten muss ich da irgendwie mal einen zweiten Teil zu machen. Ja, und eine bindungs- und bedürfnisorientiert, falls da Leute gibt, die sagen, oh, ich drehe durch, ich drehe die Augen, roll die Augen und oh Gott, wie kann man nur. Da geht es überhaupt nicht darum, konfliktfrei das Ganze hier über die Bühne zu bringen, gar nicht. Und es geht und auch nicht darum, jeden Wunsch zu erfüllen. Und so, ne? Nein, das geht ja gar nicht. Das ist auch nicht mein Ansinnen. Aber Bedürfnisse nach Nähe, nach Geborgenheit, nach bedingungsloser Liebe, nach Essen, nach was auch immer. Das gibt's immer so. Ne? Und das, ja, das ist mir einfach wichtig. wie gesagt, dazu gibt es so wundervolle Bücher. Und auch die Instagram-Seite von Nora Imlau ist einfach so, so toll. Und das macht sie, sagt sie halt eben auch. Und da hat sie mir wirklich, also hat sie offene Türen eingerannt bei mir, dass sie gesagt hat, man darf es sich leicht machen. Weil das ist ehrlich gesagt sowieso immer schon mein Lebensmotto. Ich bin echt so ein Pferd, was nur so hoch springen, wie es muss, wenn er denn dann überhaupt springt. Ich bin viel auf der Couch und so gewesen. Und das finde ich eben auch. Man darf es sich leicht machen, weil was hat man denn davon, wenn man völlig gestresst und komplett über seine Grenzen gegangen ist, am Limit keine Kapazität mehr hat, nur noch rumbrüllt oder völlig auf ist und einfach nicht mehr kann, aber es steht ein gesundes Mittagessen auf dem Tisch. So, ein gesundes Mittagessen ist natürlich ein Träumchen, ne? Wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir das auch. Jeden Tag frische Luft, jeden Tag was Gesundes. Boah, geil. Was wäre ich die Supermama, wenn ich das hinkriegen würde? Kriege ich aber nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Da liegen nicht meine Stärken. Meine Stärken liegen woanders. Ich versuche das natürlich. Aber wenn ich keine Kapazitäten dafür habe, dann gibt es lieber was, was nicht so gesund ist. Aber dafür darf das in einer streitfreien und liebevollen, hoffentlich ganz gut gelaunten, vielleicht müden, aber immer noch irgendwie harmonischen Umgebung eingenommen werden. So, wie gesagt, das, ne, für mich, das ist hundertprozentig meine Haltung dazu. Und wunderbar erzählt und erklärt und auf den Punkt gebracht und sogar noch mit Studien meist untermauert, findet ihr das Ganze bei Nora Imlau. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, aber ich bin einfach so dankbar. Allein dieses Buch Bindung ohne Burnout ist einfach, ach ja, das war eine Wohltat und hat mir so, so gut getan. Weil das ist natürlich was mir einfach auch fehlt. Ich wünschte, ich könnte mich mit Mama darüber austauschen. Meine Mama war halt einfach die beste Mama der Welt. Entschuldigung. Und war zudem auch noch Erzieherin, also Pädagogin. Und hat 20 Jahre im Waldorf-Kindergarten auch gearbeitet. Ja, und die war halt auch einfach, also als ich geboren wurde, hat sie einen Job als Küsterin angenommen. Und konnte so die ganze Zeit für mich da sein. Also ich konnte die ganze Zeit bei ihr sein. Ich bin mit fast 4 dann, glaube ich, in den Kindergarten gekommen. Und ja, also ich hatte das halt, ne? Und ich glaube fest daran, dass das dafür gesorgt hat, dass ich so beschützt einfach war. Mama, Papa, mein Bruder und natürlich auch die Familie da drumherum. Dass ich einfach, eine gewisse, dass ich einfach ein Urvertrauen habe und eine Resilienz. Und das ist mein größter Wunsch, das einfach weiterzugeben an meine Tochter, dass sie das hat. Und für mich ist das eben der Weg, vor allem da zu sein und sie zu halten und mit ihr Gefühle auszuhalten. Große Wut, große Verzweiflung, großer Frust, große Freude, alles, was da ist, ne? Das einfach auszuhalten und mitzuerleben und sie dabei zu halten, wenn sie das möchte. Das ist einfach, das ist so für mich meine Hauptaufgabe. Und darauf lege ich, glaube ich, den größten Wert. Das macht jede Mutter anders. Alle Eltern, ne, haben da so ihre eigenen Prioritäten. Und es funktioniert ja auch nicht immer. Aber ich sag mal so, wenn ihr jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich auch halt schon alt, so sagen wir es mal, wie es ist. Ne, ich bin mit 42 Mama geworden und habe es mir einfach sehr lange sehr gewünscht. So. Und habe mich eben viel, habe ich mich auseinandergesetzt mit dem Thema Erziehung und so weiter, seit ich 15 bin, glaube ich. Da habe ich Mama mal gefragt, Mama, wie hast du es eigentlich hingekriegt, dass ich keine Drogen nehme und da überhaupt kein Interesse dran habe? Weil ich war da auch in so einer Clique unterwegs, wo das schon üblich war. Und dass die mal gekifft haben oder sowas. Und mich hat das nie interessiert. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, wieso eigentlich nicht? Also wieso habe ich nicht so ein Gruppenzwang-Ding? Und ich weiß nicht mehr, ich krame in meinen Erinnerungen, was Mama darauf gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und das finde ich so schade. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt genau den Satz sagen, den sie gesagt hat. Aber ich glaube einfach, ich habe ihn zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Und jetzt, ja, suche ich so selber danach. Was ist das? Wie kriege ich das hin, dass mein Kind so stark wird, dass es eben nicht vom Weg abkommt? Also natürlich darf man mal vom Weg abkommen im Leben, das gehört ja auch dazu. Aber ihr wisst, glaube ich, wie ich meine, ne? Dass halt nicht irgendwie mit Drogen und weiß der Kuckuck was. Was ihr einfach so sehr schadet. Ja, und ich glaube oder erhoffe mir einfach, dass das vor allem durch ganz viel Urvertrauen und bedingungslose Liebe, ich glaube, bedingungslose Liebe ist vor allem der Schlüssel dafür, dass ich, also ja, Mama hat mir auch gesagt, du siehst selbst in einem Kartoffelsack schön aus. Ich musste irgendwann feststellen, nein, das stimmt leider ganz und gar nicht. Das fand sie, was auch schön ist. Aber so. Und ja, aber ich habe, also ich bin ja nicht überheblich oder irgendwas oder so geworden, sondern ich wusste einfach, ich bin total geliebt. Und das, ich glaube, das gibt so viel Halt fürs ganze Leben. Das muss man sich auch mal überlegen, ne? Immer noch gibt mir das so viel Halt. Und deswegen möchte ich das mitgeben. So, aber ich kann das auch. Ich kann das geben. Ich hab mich für mein Gefühl komplett ausgelebt. Ich habe, ich hatte meine Feierphasen. Ich habe beruflich das gemacht, was ich wollte beim Radio. Habe ganz viele spannende Leute getroffen. Habe die Morningshow moderiert bei Enjoy und auch, ja, ist ja auch wurscht, wo eigentlich. Auf jeden Fall. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Dann habe ich noch diese Weiterbildung gemacht und habe ja auch da gearbeitet und habe mir da was aufgebaut, was mir großen Spaß gemacht hat mit meinen Klientinnen, also nicht KlientInnen, weil es waren teilweise auch Männer, wenig, aber ein paar Männer waren mit dabei. Das hat mir auch so große Freude gemacht. Und diese Ausbildung auch und die ganzen Fort- und Weiterbildungen, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und mich sehr erfüllt. Deswegen, ich habe ganz viel ausleben dürfen, ich habe ganz viel bekommen und jetzt ist so die Zeit des Gebens und ich möchte das total gerne geben und ich weiß, dass sich viele Leute zum Beispiel auch Sorgen gemacht haben, dass ich zu viel gebe, dass ich mich vielleicht sogar aufgebe. Aber ich glaube halt einfach da so fest daran, dass bevor das Kind die Flügel ausbreitet und losfliegt, braucht es erstmal die starken Wurzeln. Und ja, davon bin ich einfach überzeugt. Erst Wurzeln, dann Flügel. Und die Flügel, die dürfen ja auch erstmal wachsen und groß werden. Und deswegen gibt es am Anfang erstmal nur kleine Kreise, wo geflogen wird. Und dann irgendwann werden die Kreise größer. Und ich will gar nicht sagen, dass ich nicht vielleicht auch irgendwann mal Schwierigkeiten haben werde, dann tatsächlich loszulassen. Wenn mein Kind mal auszieht, wenn es mal ins Ausland geht, wenn es mal weiß, was ich was macht. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht so, weil das ist ja dann dran. Das ist ja dann dran und dann ist es soweit. Und natürlich kann ich das dann vielleicht auch ein bisschen traurig finden oder wehmütig sein oder emotional sein. Ich habe aber sehr stark im Gefühl, dass ich sie niemals aufhalten würde oder niemals ausbremsen würde. Das habe ich schon sehr, sehr auf dem Schirm so. Ne? Und ich weiß auch, wie wichtig das ist, dass Eltern ihr eigenes Leben leben, damit die Kinder sich nicht so große Sorgen um sie machen müssen. So, ne? Das heißt, mir ist schon völlig klar, dass es auch wichtig ist, sich nicht komplett aufzugeben und zu verlieren. Weil man muss sich irgendwann wiederfinden. Weil, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, die Kinder gehen irgendwann ihren eigenen Weg. Und den gehen sie hoffentlich ganz frei. Und haben nicht das Gefühl, sie könnten jetzt ihre Eltern, dürften sie nicht alleine lassen oder sowas. Und das weiß ich alles, aber das ist halt jetzt noch nicht dran. Jetzt im Moment. Und das ist ja so, es gibt doch für alles Zeiten im Leben. Manchmal gibt es die Partyzeit, dann gibt es die, was weiß ich was, ist ja auch wurscht auf jeden Fall. Jetzt die intellektuelle Zeit hatte ich auch, ich hatte eine Theaterzeit und so weiter. Und jetzt gerade ist halt die Zeit des Daseins, des Nähegebens, des Haltgebens. So, und es wird ja jetzt auch immer weniger. Aber gerade diese ersten Jahre, also die ersten 3, 4 Jahre, die prägen so massiv uns fürs ganze Leben. Meistens können wir uns da ja gar nicht bewusst dran erinnern. Aber das ist das, woraus wir bestehen. Letztlich ist es das, woraus wir bestehen, was uns da prägt. Deswegen ist mir persönlich das so, so wichtig. Eine kluge Frau hat mal zu mir gesagt, die ersten 3, 4 Jahre sind wichtig, dann ist noch ein bisschen Erziehung mit dabei, aber kaum noch. Danach ist eigentlich nur noch Begleitung. Und das habe ich mir gemerkt. Deswegen habe ich gedacht, ja, da ist, glaube ich, tatsächlich was dran. Und ich merke, ja, und deswegen möchte ich halt diese Jahre so da sein. Was ich aber unbedingt sagen will, weil ich will natürlich auch überhaupt kein, also hier soll überhaupt kein Mom-Bashing, Shaming oder sonst was stattfinden. Das finde ich schlimm. Der Job ist herausfordernd genug. Die Aufgabe ist die größte, die wir haben können im Leben, meiner Meinung nach. Da muss man sich nicht noch auch zwischendurch Steine in den Weg schmeißen. Jeder macht das so, wie er diese Aufgabe am besten meistern kann. Und im Idealfall so, dass da alle ohne Schaden rausgehen. Weil wir haben auch nichts davon, wenn sich eine Mutter komplett aufopfert und 3, 4 Jahre zu Hause bleibt, das aber furchtbar findet und todesunglücklich ist, weil sie lieber auch arbeiten möchte, weil sie das Gefühl hat, sie verliert sich selbst, weil sie in Isolation ist. Denn da auch das passiert, gerade wenn man eben nicht zu der Fraktion gehört, die mit dem Kinderwagen ins nächste Café schiebt und sich da mit ihren anderen Mama-Freundinnen trifft, ne? Sondern wo es halt ein bisschen anders läuft, wo das Kind die ganze Zeit schreit und manche Mütter trauen sich gar nicht richtig raus, weil das Kind die ganze Zeit schreit. Also das gibt es ja alles. Und da gibt es eine Isolation und da brauchen Frauen dann oder Familien vielleicht eine ganz andere Unterstützung oder so. Und vor allem Verständnis. Ne, vor allem Verständnis dafür und nicht noch dieses, ja gut, vielleicht machst du auch das und das falsch, vielleicht müsste es einfach nur mal eine Runde entspannter sein. Das ist nicht der Schlüssel für alles. So, ich will nicht ausschließen, dass es hier und da der Schlüssel sein kann, aber ich glaube eher selten. Das glaube ich eher selten. Das kann mal eine Momentaufnahme sein, dass sich da Gefühle übertragen, aber doch nicht 3 Monate oder noch länger. Ach ja, auch da gibt es einfach so tolle Teile, auch so tolle Accounts bei Instagram, ne? Ich weiß nicht, ob ihr, wenn es um Babyschlaf zum Beispiel auch geht, Child Sleep Katharina Schmidt, ganz toll, was sie sagt. Ach, da gibt es unterschiedliche Leute. Ja, also ihr merkt schon, das ist mir echt so ein Herzensthema und ich kann mich da drin fast verlieren und Vorträge halten. Genau, aber das ist mir einfach noch ganz wichtig zu sagen, dass das ist meine Vorstellung davon und meine Wunschvorstellung und mein Weg, so, den ich so gerne gehen wollen würde. Oder wir als Familie auch, aber ich spreche ja jetzt hier einfach, das klingt immer so, also mein Mann hat natürlich, wir sind ja eine Familie, natürlich besprechen wir das alles, das ist ja völlig klar. Aber ich will hier jetzt nicht einfach über meinen Mann auch sprechen. Also, wobei wir es eigentlich immer gleich sehen auch. Ehrlich gesagt sehen wir das schon sehr, sehr ähnlich immer. Was auch ein Glück ist, ne? Kannst ja auch unterschiedlich haben. Naja, auf jeden Fall gibt es halt eben auch Frauen, das ist nicht gut für die. So. Und da, ne, das wäre ja auch, das wäre doch. Also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die mal zu mir gesagt hat, ja, weißt du, weil als ich ihr das erzählt habe, dass ich eben glaube, dass es so gut ist, so lange zu Hause zu sein, hat sie zu mir gesagt, war ich doch auch. Ich bin auch erst so spät in den Kindergarten gekommen. Ich war auch die ganze Zeit bei meiner Mama zu Hause. Mir hat das nicht gut getan. Genau. Es gibt eben wirklich unterschiedliche Situationen. Und ich liebe das, mich gerade voll und ganz diesem Mama-Sein hinzugeben und voll und ganz für meine Tochter da zu sein. Aber wer das nicht liebt, und ich mache hier gerade einen Podcast, ne, wo ich mich vielleicht zu einem Teil selbst darstelle, aber auf jeden Fall eine Seite auch von mir ja auslebe, die vielleicht sonst zu kurz gekommen ist, auch in den letzten Jahren. Und das tut mir total gut. Mich beflügelt das unglaublich, diesen Podcast hier zu machen. Das gibt mir total viel. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, ne? Dass man dabei trotz allem immer guckt, wo habe ich Möglichkeiten und wenn der Raum auch noch so eng ist, wo habe ich Möglichkeiten, irgendwas zu machen, was für mich nett ist oder mir es nett zu machen. Zum Beispiel, als die kleine Maus mittags immer nur in der Trage geschlafen hat, habe ich dabei auf dem Handy Serien geguckt oder Podcast gehört über Kopfhörer oder so. Ne? Und dann ging das eine Phase und dann ging das wieder nicht mehr. Dann hat sich die Situation geändert. Dann musste ich wieder kreativ werden und überlegen, okay, wie kann ich jetzt hier meinen Raum für mich finden? So, ne? Weil ich weiß, ich habe Freundinnen, die sind einfach abends, haben die einfach Zeit für sich. So, dann gehen die halt einfach mal ins Kino oder sitzen auf der Couch oder gehen mit ihrem Mann essen oder so. Das ist halt bei anderen Leuten, das ist gar nicht möglich. Oder das dauert einfach länger, bis das wieder möglich ist. Ne? Ja, genau. Und das ist einfach nur wichtig, finde ich, dass die Mutter, der Vater, die Familie einfach auf sich gucken, was ist für alle Beteiligten hier das Beste und wie können wir alle gut in unserer Kraft bleiben und verschleudern nicht unsere Ressourcen, sondern haben für alles noch Kapazitäten, weil sonst sind wir wieder da, was ich in der Wutfolge erzählt habe, ne? Wenn die Bedürfnisse so nicht befriedigt werden und so sehr aufgestaut sind, dann sind wir einfach irgendwann unglücklich und dann sind wir irgendwann wütend und im schlimmsten Fall werden wir dann unfair. Und wem gegenüber werden wir unfair? Ja, vielleicht auch manchmal dem Typen an der Kasse oder an der Tanke oder wo auch immer, an der Parkbank. Aber selten schnauzen wir ja irgendwen einfach so an, sondern meistens unseren Liebsten gegenüber. Ja, und das ist ja eigentlich schade, ne? Deswegen immer gucken. Also ich stelle mir das manchmal so vor, dass mein eigener Akku so ist wie bei meinem Handy. So, und wann legt ihr denn euer Handy ans Ladekabel? Bei wie viel Prozent? Seid ihr so wagemutig und rockt das Ding immer auf 0 runter oder auf 2%? Oder sagt ihr eher schon mal so, oh, nur noch 60%? Oh, dann lade ich aber mal wieder schnell. Oder so, keine Ahnung, das letzte Mal, dass ich mal irgendwie bei unter 50% war, ist schon auch ist eine Ausnahme und eine Weile her. Und wenn man so mit seinem eigenen Akkustand körperlich, seelisch umgeht, das wäre doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Wenn man immer guckt, ich rutsche hier gerade so an die 40% dran und ich weiß, spätestens ab 30-20% werde ich ungemütlich, dann ist blöd. Ne, habe ich zum Beispiel auch, wenn ich Hunger habe. Nicht gut. Da bin ich wirklich wie in dieser Snickers-Werbung. Ich kann dann einfach nicht mehr. Ich muss dann was essen. Ich muss auch oft was essen. Und das weiß ich einfach. Und dann ist doch gut. Wenn man das weiß, dann hat man halt immer mal was dabei. Ich habe immer... Also mich könnt ihr immer nach einem Schokoriegel fragen. Habe ich eigentlich immer dabei, irgendwas. Und ja, genau. Boah, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ja, dass ich eigentlich im Babyladen war und da ein bisschen Wehmut mit dabei gewesen ist, weil ich mich erinnert habe an die Zeiten des unerfüllten Kinderwunsches, wo ich da lang gelaufen bin und dachte, boah, werde ich jemals zum Club gehören? Und dann bin ich schwanger geworden. Und dann habe ich, also, ne, beziehungsweise ich rede dann von der geglückten Schwangerschaft, von der sechsten Schwangerschaft, unser Sechser im Lotto, wo ich da durch bin und auch eine Weile dachte, oh, bin ich eigentlich wirklich schwanger? Und irgendwann habe ich es ja dann echt, dass der Bauch wirklich, der war von Anfang an ja groß, aber dann so groß war, dass ich das einfach nicht mehr, also dass es wirklich klar war. Ja. Und was ich da für Fantasien hatte. Und jetzt gehöre ich eigentlich zum Club. Und trotzdem fühle ich mich manchmal so, als würde ich nicht zum Club gehören. Das, weil es dann doch irgendwie wieder anders, woanders läuft. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum ist das auch manchmal unter Müttern so fies, dass die sich so die, ja, weiß ich nicht, die Krallen ausfahren? Und meine Theorie dazu ist, jetzt kommt's, dass das einfach ist, wie gesagt, die wichtigste Aufgabe meiner Meinung nach im Leben. Und wir kriegen aber eben keine Zwischenzeugnisse ab und zu, keine Ahnung, ne? Kann mal sein, dass irgendeine Oma einem sagt, Mensch, das ist aber ein zauberhaftes Kind, vielen Dank, so, dann freut man sich und klopft sich selber auf die Schulter. 3 Tage später das Kind einen krassen Wutanfall im Supermarkt an der Kasse und man kriegt irgendwie mitleidige Blicke oder Blicke so, sie haben es ja gar nicht im Griff, alles klar, weil sie auch Bescheid, was sie für eine sind. klopft man sich nicht auf die Schulter, sondern haut sich auf die Finger und denkt, scheiße, wieder, bin aber auch eine schlechte Mama, so. Und muss sich selber wieder aufpolieren und irgendwie innerlich aufbauen. Und ob das wirklich gelungen ist, was man da macht, ob das wirklich aufgeht am Ende, das wissen wir halt, ja, wann weiß man denn das eigentlich? Weiß man das je? Wann kann man denn sagen? Also klar, ne, wenn das Kind irgendwie glücklich ist und es ist vielleicht Mitte 20 und es ist irgendwie stabil und es ist irgendwie resilient und es ist hat vielleicht einen guten Freundeskreis, hat vielleicht eine tolle Partnerin, einen tollen Partner, einen Job, der irgendwie vielleicht sogar zur Erfüllung beiträgt oder auf jeden Fall irgendwie gut ist. Oder woran machen wir das fest? So, ne? Und dann kommen ja auch Krisen im Leben einfach mit dazu. Aber vielleicht könnte man sagen, wenn ein Mensch dazu in der Lage ist, Krisen irgendwie zu durchstehen und irgendwie zu durchleben, ohne daran zu zerbrechen, dann ist uns das vielleicht geglückt, dass wir gute Eltern sind. Aber weiß man es wirklich? Weiß man es wirklich? Und das ist halt so dieses, weißt du, wo ich mir letztens nachts noch so Gedanken drüber gemacht habe, dass ich eben nicht formen möchte und nicht schubsen möchte und erst recht nicht brechen. Ich möchte erst recht kein Wesen, keinen Charakter, keine Seele brechen. Wie furchtbar ist das denn? Nur damit ich die Stärkere bin. Also ich möchte am liebsten erst gar nicht in Machtkampf mit meinem Kind gehen. Wir sprechen uns beim Rubikon, beziehungsweise der Wackelzahnpubertät, der richtigen Pubertät. Ja, vielleicht haue ich jetzt hier gerade den entspannte Eltern, entspanntes Kind-Ding raus, wenn ich sage, ich möchte nicht in einen Machtkampf mit meinem Kind. Aber ich hoffe, dass ich immer andere Wege finde, dass ich eben nicht in einen Machtkampf gehe, sondern dass wir irgendwie uns austauschen und irgendwie andere Wege und Lösungen finden. Natürlich mit Streit, natürlich mit Konfrontation, das geht ja gar nicht an. Das ist ja auch wichtig, sich aneinander zu reiben. Und es ist ja auch wichtig, dass ein Kind das schon mal lernt und vielleicht sowas wie eine Streitkultur irgendwie mitbekommt. Das meine ich damit nicht. Ich möchte es nur nicht brechen. So, um Himmels Willen, das fände ich schrecklich. Ich möchte wirklich, ja, es kennenlernen. Und da ist mir auch noch so eine Sache so wichtig, dass das ernst, also ich möchte unbedingt ernst, ich rede mal nur von mir, dann ist das nicht so anklagend. Ich möchte nämlich nicht, dass sich hier irgendjemand angeklagt fühlt. Das ist einfach, sind meine Gedanken dazu. Die kann man natürlich hundertprozentig anders sehen. Ich möchte mein Kind ernst nehmen und ich nehme mein Kind ernst, ohne alles zu dramatisieren. Ne? Ich bin jetzt auch nicht die Mutter, die sofort aufschreit und hysterisch zu ihrem Kind rennt, wenn es hingefallen ist. So, natürlich kann es schon mal sein, dass ich mich erschrecke, je nachdem, wie heftig der Sturz gewesen ist und wie doll auf den Kopf und so. Aber in der Regel versuche ich auch da eben nicht meine Emotionen auf sie überzuwälzen, sondern zu gucken, wie reagiert sie. Sie wird mir ein Zeichen geben, ob sie sich sehr doll wehgetan hat oder nicht. Wenn sie ganz doll weint, dann tröste ich sie und dann wird geweint. Und wenn sie nicht weint, dann war es vielleicht nicht so schlimm und ist sie gerade hart im Nehmen. Ja. Und jetzt wird sie gerade wach, deswegen kann ich es wahrscheinlich vergessen. Nicht bagatellisieren möchte ich auf gar keinen Fall, sondern ernst nehmen. Weil dieser schlaue Satz, wenn man die kleinen Sorgen, die vermeintlich, sagen wir mal so, wenn man die Sorgen des kleinen Kindes nicht ernst nimmt, dann werden sie hinterher als Große mit ihren Sorgen auch nicht zu uns kommen. Und nur weil wir diese kleinen Sorgen für klein halten, sind die aber noch lange nicht klein. Für die sind es große Sorgen. Ne? Natürlich denken wir, oh ja, das hat meine Frau auf dem Supermarktparkplatz auch zu mir gesagt, ach Mensch, in dem Alter haben sie noch gar keine Sorgen. Und dann habe ich so gemacht irgendwie und bin so weitergegangen und ich hatte die Kleine im Einkaufswagen sitzen und habe dann zu ihr noch so gesagt, hat die eine Ahnung, ne? Da hatte sie gerade so mit Zähnen zu tun und mit Entwicklungsschub. Und alles war neu und wieder kam irgendwie was Neues dazu. Und sie wusste irgendwie gar nicht so richtig, wo oben und unten ist. Und dachte ich, ja, das muss man doch erstmal alles verstehen. Das ist doch wirklich, wenn man auf die Welt kommt, ist das doch wirklich, als würde man komplett auf einem anderen Planeten landen. Vorher im Bauch bist du im Wasser. und hast eine Nabelschnur, da bist du permanent, ist eine Dauer-Flatrate sozusagen, bist da eine Dauer-Flatrate zum Buffet. Musst du alles nicht selber machen, das funktioniert alles irgendwie von alleine. Und auf einmal kommst du auf die Welt, bist nicht mehr im Wasser. Das ist ja, muss ja schon mal ein totaler Schock sein. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt auf den Planeten fliegen. Jemand würde sagen, okay, die Erde haben wir jetzt echt mal runtergerockt. Wir müssen woanders hin. Da leben wir unter Wasser. Ja. Und dann beschwert ihr euch und sagt, oh, das ist ja alles hier anstrengend. Und dann sagen die Leute, die da wohnen, stell dich mal nicht so an. Was hat sie denn jetzt schon wieder? Hat sie Bauchschmerzen oder was? So. Und gerade auch diese 3-Monats-Koliken, das ist ja angeblich ein Mythos. Ne? Die gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist kein Bauchweh, sondern ein Bauchheimweh häufig eher, dass da einfach dieser Schock so da ist, dass sie nicht mehr im Mutterleib sind, nicht mehr eingekuschelt und eng und da ist die ganze Zeit der Herzschlag und da sind die ganze Zeit diese Geräusche und Mamas Stimme ist so gedämpft und alle anderen Geräusche sind so gedämpft und man ist so sicher und wird so durch die Gegend geschuckelt. Nee, man ist nicht mehr im Wasser, es ist kalt, es ist hell. Man muss auf einmal Sachen anziehen, die kratzen vielleicht oder die sind eng oder die kneifen irgendwo. Und dann muss man auch noch selber essen und trinken. Das ist eine Höchstleistung, ob das jetzt an der Brust ist oder an der Flasche. Da muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, und dann auch noch diese Verdauungsgeschichte. Also da kommt schon wirklich viel, finde ich, ne? Was so kleine Mäuse irgendwie hinkriegen müssen. Und da zu sagen, wie niedlich, die haben ja noch gar keine Sorgen, denke ich immer, puh, das ist aber auch, der Perspektivwechsel ist nicht gelungen, finde ich immer. Weil auch so, die können ja noch nicht sagen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Die sind ja maximal abhängig von uns. Ne? Also stellt man sich mal nur vor, da liegt so ein Kind irgendwo auf der Krabbeldecke oder es wird durch die Gegend getragen. Ja, mein Schätzchen, hallo. Und wir laufen an einem Bild vorbei und sie denkt, oh, ist das schön, das möchte ich mir nochmal angucken. Ja, aber ich bleibe halt nicht stehen. Ich gehe auch nicht wieder dahin zurück. Boah, frustrierend. Ja, und jetzt möchte sie auf den Arm. Und das soll sie sofort kriegen. Ich mache einen Punkt. Boah, war das jetzt hier eine Philosophiererei. Hat mir Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Oh, abonnieren, bewerten, 5 Sterne, Rezensionen. Wer Werbung schalten möchte, bitte unbedingt melden. Ich würde mich bekloppt freuen, Freunde. Bis bald. Ach, immer gibt's ja nicht. Als hätte ich nicht schon genug erzählt, ne? Aber ich wollte diesen einen Gedankengang noch versuchen, kurz zu Ende zu sagen. Bisschen Klugscheißerei vielleicht, ich weiß es nicht genau. Zum letzten Mal macht Mama jetzt, erzählt Mama jetzt in dieser Folge was genau. Mal gucken. dieses Kinder halt ernst zu nehmen in ihren Gefühlen und es nicht zu bagatellisieren oder sogar zu negieren, ne? Dieses, wenn Kinder hinfallen und dann, nö, ist ja nichts passiert. Weiß ich nicht. So, mein Kind kann entscheiden, ob es sich wehgetan hat oder nicht. Ne? Weil ich denke immer, wenn man da anfängt, so klein, und wenn man den kleinen Mäusen sagt, nee, da vertust du dich, das tut nicht weh. Oder nee, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist doch gar nicht so schlimm. Dann gibt man denen ja das, oder vermittelt man den Eindruck, man könnte sich verfühlen. Die würden sich verfühlen. Also mit ihrem Gefühl stimmt was nicht, um das mal wie bei Loriot zu sagen, mit dem Ei. Und das ist ja, das finde ich tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal so ein großes Wort wie fatal, weil das ist, also ich meine, das, was wir sagen, wird ja wahrscheinlich zu einem Glaubenssatz, zu einer Art inneren Stimme. Und kann man sich später vielleicht irgendwie in der Therapie zurückholen oder feststellen, okay, nee, stimmt, ist ja gar nicht meine. Mein, also ich sag ja gar nicht, stell dich nicht so an, sondern das hat immer meine Mama, meine Oma, mein Opa, mein Onkel, mein Neffe, mein Lehrer, wer auch immer gesagt. Deswegen finde ich das eben so wichtig, da zu gucken, also ohne Kinder irgendwie jetzt in Schmerz reinzureden oder zu sagen, Gott, das war aber auch schlimm oder so, sondern sie einfach selber spüren zu lassen, war das jetzt schlimm? So, und habe ich mich da jetzt, fühle ich mich da jetzt traurig, bin ich da jetzt wütend? So, ne? Und dann einfach, ja, weil ich glaube halt, dass das am Ende des oder im Laufe des Lebens wird das halt sonst ein Glaubenssatz oder im schlimmsten Fall verlieren sie ihre Stimme, ihre innere, ihr inneres Bauchgefühl. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir das alle hatten und im Idealfall auch noch haben. Genau, das wollte ich noch klugscheißermäßig hinten dran packen. Jetzt bin ich auch gleich wirklich fertig. Wahrscheinlich verdreht ihr ähnlich die Augen wie meine Tochter und denkt, Herrgott, wann hört sie denn endlich mal auf zu reden? Aber ihr könnt stoppen. Meine Tochter leider nicht. Ich höre jetzt auf, mein Schätzchen. Genau, ich hoffe, das habe ich jetzt noch einigermaßen auf den Punkt gebracht, dass ich, warum ich das so, mir das so wichtig ist. Ne? Weil ich eben denke, dass das
einen dann halt begleitet im Laufe des Lebens. Und wenn ich merke, oh, hier ist gerade was schlimm, hier tut mir gerade was weh, körperlich oder seelisch, dass ich dann eben nicht irgendwie eine Stimme in mir habe, die sagt, jetzt komm, stell dich mal nicht so an, ist doch gar nicht so schlimm. Oder nee, nee, das, da vertust du dich aber. So. Ja, mein Schatz. Jetzt habe ich wirklich viel geredet. Oh mein Gott. Ich halte die Klappe. Bis bald.